interessant, denn die Bibel hat in vielerlei Hinsicht die Relativitätstheorie vorweggenommen, weil sie Zeit und Raum so verwendet und behandelt, dass es, soweit ich weiß, keinen Konflikt mit der heute gängigen Physik gibt. Dass die Zeitalter oder das Universum durch das gesprochene Wort Gottes zusammengefügt worden sind. Das Wort, um das es hier geht, ist das heute so populäre Rhema. Es bezeichnet in aller Regel ein gesprochenes Wort. Nichts geschah, solange Gott nicht gesprochen hatte. Als er sprach, wurden die Dinge in Bewegung gesetzt. Dieses Wort zusammenfügen finden wir auch noch im Timotheusbrief. Es bezieht sich dort auf die Zurüstung für den Dienst für Gott. Es ist dasselbe Wort. Weiter im Text. Mit dem Ergebnis, dass das Sichtbare nicht aus Dingen, die erscheinen, wurde oder geworden ist. Ich denke, ich wiederhole Vers 3 noch einmal. Durch Glauben verstehen wir, dass die Zeitalter durch ein gesprochenes Wort Gottes zusammengefügt worden sind, mit dem Ergebnis, dass das Sichtbare nicht aus Dingen, die erscheinen, geworden ist. Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen er das Zeugnis erhielt oder von Gott bestätigt wurde, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen redet er noch, obgleich er tot ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Dieses Wort entrücken bedeutet eigentlich von hier nach dort getragen werden oder hinübergetragen werden. Henoch wurde also hinübergetragen. Er war hier und auf einmal war er dort. Und beide Männer in der Bibel, die entrückt wurden, nämlich Henoch und Elia, gingen ganz und gar hinüber, das heißt, sie ließen nichts zurück. Es war ein komplettes Hinübergetragenwerden, mit Geist, Seele und Leib. Weiter im Text. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Ich erinnere mich noch daran, dass die zweite Predigt, die ich jemals in einer Pfingstgemeinde hörte, von Henoch handelte. Das war damals der Predigttext. Henoch wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr an die ganze Predigt, aber es war einer jener Prediger, die viel davon hielten, eine Predigt sehr anschaulich zu gestalten. Das war in England im Jahr 1941. Er beschrieb die Situation, nachdem Henoch verschwunden war und sagte, die Leute konnten das Geheimnis nicht lösen, deshalb riefen sie den Geheimdienst, und der Geheimdienst kam mit seinen Spürhunden, die sie auf die Spur Henochs ansetzten. Sie witterten ihn und folgten der Spur bis zu einem Punkt, doch dann war sie verschwunden. Sie witterten nichts mehr, weder im Osten noch im Westen, noch im Norden noch im Süden. Die logische Schlussfolgerung war, dass er nach oben verschwunden war. Und da ich jahrelang Logik studiert hatte, dachte ich, das ist nun logisch genug. Und deshalb verbinde ich mit diesem Vers immer eine ganz spezielle Empfindung. Weiter nun mit Vers 5. Denn vor der Entrückung oder diesem Hinübergetragenwerden hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hatte. Wie hatte er Gott wohlgefallen? Indem er mit Gott ging oder wandelte. Es gefällt Gott, wenn du mit ihm gehst. Es gefällt mir, wenn meine Frau mit mir geht. Wir gehen gemeinsam und wir verstehen uns prächtig. Wir können Gott unter anderem dadurch gefallen, dass wir mit ihm gehen. Ich habe einige Schriftstellen dazu, aber später mehr zu diesem Thema. Und nun Vers 6, einer der wichtigsten Verse der Bibel. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Und es heißt nicht, ist es schwierig, sondern es heißt, ist es unmöglich. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er, Gott, ist oder existiert und denen, die ihn sorgfältig suchen, ein Belohner sein wird. Glaubt ihr das? Nun, schlagen wir unsere Studienhilfe auf Seite 17 auf. Für dieses Kapitel des Hebräerbriefs war es ungemein aufregend, eine Studienhilfe anzufertigen. Ich war so begeistert, dass die Studienhilfe zu diesem Kapitel gleich mehrere Seiten lang wurde. Ratet mal, wie lange wir wohl brauchen werden, um das durchzuarbeiten. Um den Vorgang etwas abzukürzen, verwende ich in der Studienhilfe zwei Standardabkürzungen, die am Anfang von Seite 17 erklärt werden. B steht für Beispiel, P steht für Prinzip. Wo ihr B lest, folgt ein Beispiel. In diesem Kapitel finden sich mehr als 16 einzelne Beispiele für Glauben. Sehen wir uns nun die Studienhilfe an. Seite 16 endet mit der Betonung der Notwendigkeit des Glaubens. Was lasen wir am Ende? Wir aber sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zur Errettung der Seele. Wir sind jene, die Glauben haben zur Errettung. Der entscheidende Schlussgedanke war Glaube zur Errettung. Und nun erklärt der Autor sehr ausführlich, was Glauben überhaupt ist. Früher war ich vom Beruf Logiker. Mein Spezialgebiet waren Definitionen. Ich schrieb sogar eine Dissertation über Definitionen. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass man nicht weiß, was etwas ist, wenn man es nicht definieren kann. Aber das stimmt nicht. Du kannst den Stuhl, auf dem du sitzt, nicht definieren, aber du weißt, was es ist. Es ist nämlich außerordentlich schwierig, einen Stuhl zu definieren. Lass dir von niemandem einreden, dass du, wenn du etwas nicht definieren kannst, auch nicht weißt, was es ist. Wenn ich sage, setz dich auf den Stuhl und du setzt dich, dann weißt du, was ein Stuhl ist. Der Test hierzu ist praktischer und nicht theoretischer Natur. Die meisten Dinge in der Bibel sind nicht definiert. Für mich ist das etwas sehr Reales, weil ich Plato studierte, der ja ein Schüler von Sokrates war. Sokrates ging es vor allem darum, die Dinge zu definieren, zum Beispiel den Begriff Gerechtigkeit. Sokrates vertrat die Auffassung, wenn man etwas nicht definieren kann, weiß man auch nicht, was es ist. Ich muss sagen, dass das einfach nicht stimmt. Trotzdem sind Definitionen sehr aufschlussreich und können uns eine große Hilfe sein. Im Grunde werden die meisten elementaren Begriffe und Vorstellungen der Bibel nicht mit Worten definiert. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht wissen können, was sie sind. Es gibt ja neben der Fähigkeit zu definieren noch andere Möglichkeiten, etwas zu wissen oder zu erkennen. Ein Kind kann nicht definieren, aber es erlernt Sprache und beweist es durch sein Verhalten. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass die Bibel, dank der unerforschlichen Weisheit Gottes, definiert, was Glauben ist. Es ist vielleicht das einzige biblische Grundkonzept, das definiert wird. Und genau diese Definition finden wir hier in Vers 1. Doch bevor wir uns mit dieser Definition beschäftigen, möchte ich auf ein allgemeines, elementares Prinzip eingehen, das so allgemein ist, dass ich es hier nicht jedes Mal vermerkt habe, weil es für jedes dieser Beispiele gilt. Das allgemeine Prinzip, das auf all diese Beispiele zutrifft, lautet: Glaube muss mit den entsprechenden Taten einhergehen. Wenn wir den Text durcharbeiten, dann achtet in den folgenden Beispielen auf die verschiedenen Handlungen oder Taten, die der Glaube auslöst. Es ist sehr wichtig, dass wir keine stereotype Vorstellung davon haben, was Glaube ist. Glaube kann sich in vielerlei Weise ausdrücken. Ein Bruder sagte mal, in Amerika kannst du Glauben dafür haben, dass es dir gut geht. Danken wir Gott dafür. Doch hinter dem eisernen Vorhang werden Christen verfolgt. Auch diese Situationen erfordern Glauben. Meint nicht, Glaube könne sich nur darin ausdrücken, dass man einen Mercedes hat. Das stimmt nicht. Die Menschen hinter dem eisernen Vorhang, die keinen tollen Mercedes haben, haben höchstwahrscheinlich mehr Glauben als einige Leute, die hier im Westen einen tollen Wagen fahren. Ich will damit Folgendes sagen: Klammere dich nicht an einer vorgefassten Meinung fest, so dass du den Glauben gar nicht mehr erkennen kannst, wenn er sich einmal in einer überraschenden Form präsentiert. Sehen wir uns zunächst Jakobus 2 an, ein sehr wichtiges Kapitel. Jakobus 2, 14 bis 26. Nun, es ist leichter, den Herrn für Paulus zu preisen als für Jakobus. Jemand sagte mal, Martin Luther hätte bemerkt, der Jakobusbrief sei etwas wie aus Stroh, weil er in seinem Denken im Widerspruch stand zu seiner großen Entdeckung allein aus Glauben. Aber ich stelle mich sowohl zu Paulus als auch zu Jakobus. Ich glaube, sie beide haben recht, weil sie beide in der Bibel zu finden sind. Wenn wir nicht beiden Raum geben können, ist unser Denken doch sehr begrenzt. Nun Jakobus 2, 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Ja oder nein? Die Antwort, die dieser Vers nahelegt, lautet offensichtlich nein. Glaube ohne Werke rettet nicht. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? Das ist ein Beispiel für Glauben, der nur ein Lippenbekenntnis ist. Geht hin, wärmt euch und sättigt euch, aber bittet mich um nichts. Ein sehr anschauliches Beispiel, nicht wahr? Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ein wirklich gutes Motto. Rede und debattiere nicht über den Glauben, sondern demonstriere ihn. Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Das ist das Standard-Glaubensbekenntnis der Juden. Es ist sehr orthodox. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Seht ihr, es reicht nicht aus zu glauben. Versteht ihr? Ich habe schon so oft Dämonen zittern sehen. Für mich ist das sehr anschaulich. Wenn sie mit der Autorität des Evangeliums im Namen Jesu konfrontiert werden, zittern sie sehr häufig. Sie glauben, aber sie stehen auf der falschen Seite. Vers 20. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, und damit sind natürlich nicht meine Zuhörer gemeint, willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist es nicht interessant, dass die Beispiele, die Jakobus anführt, um zu beweisen, dass man Werke haben muss, exakt dieselben sind, wie die, die Paulus anführt, um zu beweisen, dass man Glauben haben muss? Das ist kein Zufall. Der Heilige Geist hat das so arrangiert. Wahrheit ist nichts Statisches. Vielleicht kennt ihr mein Beispiel von der Wanduhr mit dem Pendel. Jedermann liebt es, die Wahrheit so zu sehen, wie das Pendel, wenn es steht. Es steht gerade in der Mitte und man sieht es durch das Glas. Doch wenn das Pendel steht, wenn es statisch ist, geht die Uhr nicht. Das sind Menschen, die eine festgefügte Theologie haben, aber ihre Uhr geht nicht. Und was geschieht, wenn die Uhr zu laufen beginnt? Das Pendel schwingt andauernd hin und her. Solange es schwingt, ist alles in Ordnung. Wenn es zu schwingen aufhört, ist alles vorbei. Du wirst feststellen, dass Gott in deinem Leben großen Nachdruck auf eine bestimmte Sache legt. Und genau dann, wenn du sagst, nun habe ich die Lektion gelernt, legt er die Betonung auf etwas, das wie das genaue Gegenteil aussieht. Das Pendel ist einfach in die andere Richtung zurückgeschwungen. Wenn du nicht mit dem Pendel mitgehst, bleibst du zurück. Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Er musste etwas tun, um zu beweisen, dass er Gott glaubte. Und wenn ihr in Hebräer 11 weiterlest, dann seht ihr, dass er glaubte, dass Gott Isaak von den Toten auferwecken würde. Woran erkennt man das? Nun, er sagt in 1. Mose 22 zu seinen Knechten, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Er glaubte es nicht nur, er bekannte es auch. Er musste den ganzen Weg gehen. Es reichte nicht, am Fuß des Berges zu sagen, wir werden zurückkehren. Er musste auf den Berg hinaufgehen, das Messer zücken und seine Bereitschaft zeigen, seinen Sohn zu töten. Und daraufhin sagte Gott, jetzt weiß ich es. Was Abraham tat, vollendete, was er glaubte. Vers 22 in meiner Version. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube als Resultat der Werke vervollkommnet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Und das ist derselbe Vers, den Paulus in Römer 4 zitiert um zu beweisen, dass der Glaube ausschlaggebend ist. Hier beweist Jakobus damit, dass die Werke ausschlaggebend sind. Ist das fair? Nun, es steht alles in der Bibel. Hier können wir etwas lernen. Du sagst, ich glaube Gott. Preis dem Herrn. Eines Tages wird Gott sagen, geh hinauf auf den Berg Moria. Und dann kannst du nicht sagen, aber Herr, ich glaube doch schon. Gott wird sagen, ich möchte deine Werke sehen. Wenn du den Glauben in die Tat umsetzt, wird er vervollkommnet werden. Als Abraham vom Berg Moria zurückkehrte, war er ein anderer Mensch. Es gibt Leute, die derartige Prüfungen durchlaufen haben, so dass sie durch nichts mehr erschüttert werden. Als Abraham diese Prüfung bestanden hatte, musste er nicht mehr geprüft werden. Wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Ein erstaunliches Statement, das ich jetzt nicht näher deuten möchte. Wir machen weiter mit Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Nun, ich möchte nicht kontrovers klingen. Und ich habe viele gute Freunde, die Lutheraner sind. Aber die Lehre Luthers, dass alles nur aus Glauben ist, wurde derart stark betont, dass sich einige Lutheraner nun richtig gehend davor scheuen, etwas zu tun, aus Angst davor, es könnte dann nicht mehr nur aus Glauben sein. Ich habe sogar von einer Lutheranergemeinde gehört, die keine Gebetsveranstaltungen abhält, weil sie befürchtete, das könnte in Richtung Werke gehen. Seht ihr, wir brauchen unbedingt eine Ausgewogenheit, das Pendel muss ständig schwingen. Vers 25. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Sie riskierte ihr Leben, das waren ihre Werke. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das ist mir beim Gebet für Kranke aufgefallen, vor allem bei bestimmten Krankheiten, insbesondere Arthritis. Wir haben viele Beispiele dieser Art erlebt. Manchmal, wenn ich für jemanden bete, der Arthritis hat, sage ich zu ihm, ich glaube, dass Arthritis in der Regel ein böser Geist ist. Meine Methode besteht darin, dass ich diesem bösen Geist befehle zu gehen. Es ist Ihre Verantwortung, ihn gehen zu lassen. Ich sage, wenn Sie Ihren Teil tun, tue ich meinen und Gott wird seinen tun. Ich kann mich an zahlreiche Fälle erinnern, in denen ich zweifelsfrei den Eindruck hatte, dass die betroffene Person befreit worden war. Meistens hat sich jemand mit Arthritis so an seine Krankheit gewöhnt, dass er sich nicht richtig darauf einstellen kann, auf einmal gesund zu sein. Ich sage, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn Sie Glauben haben, dann tun Sie etwas, um es zu beweisen. Und in der Regel bringe ich die Leute dann dazu, aufzustehen und mit dem Fuß auf den Teufel zu stampfen. Ich sage, stampfen Sie so fest Sie können. Häufig können Sie gar nicht glauben, dass Ihnen die Knie dabei nicht wehtun. Dann sage ich, wenn Sie wirklich glauben, dann gehen Sie jetzt den Gang hinunter, kehren Sie um und kommen Sie wieder zu mir zurück. Wenn Sie das getan haben, sage ich, laufen Sie ums Haus und kommen Sie wieder zurück. Wir haben schon oft erlebt, wie Menschen auf diese Weise geheilt wurden. Doch wenn Sie nie gehandelt hätten, wären Sie krank geblieben. Gott hatte seinen Teil getan. Doch Sie mussten mit den entsprechenden Werken weitermachen. Durch die Werke wurde der Glaube vervollkommnet. Und dieses Prinzip gilt ganz allgemein. Deshalb stelle ich es auch gleich hier an den Anfang, damit wir später nicht darauf zurückkommen müssen, wie ich schon sagte. Wenn wir nun dieses herrliche Kapitel durchgehen, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch die Zeit nehmt, um herauszufinden, durch welche verschiedenen Werke oder Taten der Glaube jeweils ausgedrückt wird. Nun wieder zurück zu unserer Studienhilfe. Seite 17, Mitte. Definition von Glaube im Vergleich zu Hoffnung, Hoffen und Sehen. Hier nun die Definition in Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Es ist nicht die Verwirklichung, sondern eine Verwirklichung. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das Wort, das hier mit Verwirklichung wiedergegeben wird, taucht auch in Hebräer 1 auf. Merkt euch Kapitel 11 ein und schlagt Kapitel 1, Vers 3 auf. Dort heißt es über das ewige Wesen Jesu, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also der Herrlichkeit des Vaters ist. Also durch Jesus erstrahlt die Herrlichkeit des Vaters und Abdruck oder exakte Repräsentation seines Wesens ist. Das Wort Wesen in diesem Vers ist im Griechischen dasselbe Wort wie in Hebräer 11,1 und bedeutet die Substanz, die darunter liegt. Jesus ist das exakte Abbild des unsichtbaren Gottes. Niemand hat Gott je gesehen, doch wenn du Jesus siehst, weißt du ganz genau, wie Gott ist, weil er das exakte Abbild der unsichtbaren, darunter liegenden Substanz Gottes ist. Aus diesem Grund gestattet Gott auch keinen Götzendienst, eben weil er sein eigenes Abbild schon hat, nämlich Jesus. Er möchte nicht, dass irgendjemand versucht, es zu verbessern oder durch etwas anderes zu ersetzen. Zurück zu Hebräer 11,1. Der Glaube ist die darunter liegende Substanz von Dingen, auf die man hofft. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass laut Definition Glaube Gegenwart ist, Hoffnung hingegen Zukunft. Wir bringen die beiden oft durcheinander. Schon oft sagten Leute zu mir, ich glaube, dass Gott mich heilen wird, aber ich weiß, dass sie eigentlich meinen, ich hoffe, dass Gott mich heilen wird. Das ist nicht dasselbe. Gott hat dem Glauben Resultate versprochen, die er der Hoffnung nicht verspricht. Der Glaube ist so real, dass er eine Substanz ist. Er ist nichts, was im Bereich der Vorstellung liegt. Er ist keine Theorie, keine Lehre, sondern eine Substanz. Und deshalb ändere ich nichts an dieser Übersetzung. Woher weißt du nun, ob du diese Substanz hast? Nun, wenn ich diese Frage beantworten könnte, wäre ich wohl einer der beliebtesten Prediger überhaupt. Ich habe schon viele Prediger darüber reden hören, aber dazu sagten sie nichts. Gott rückt einfach nicht damit heraus. Schon oft dachte ich, ich hätte Glauben, aber ich hatte überhaupt keinen Glauben. Ist es euch auch schon mal so gegangen? In anderen Situationen dachte ich, ich hätte überhaupt keinen Glauben und staunte dann über die Ergebnisse. In der Anfangszeit meines Dienstes geschahen die unglaublichsten Wunder, zu denen ich bisher noch keine Steigerung erlebt habe, als ich für Menschen betete, und zwar einfach nur, weil sie mich um Gebet ersucht hatten. Ich erinnere mich da an einen gewissen Mr. Poole. Er war Mitte 60, hatte sich eben erst bekehrt und litt unter einer Schüttellähmung. Er hatte ein schwaches Herz noch dazu und ich dachte, Gott sei Dank hat sich dieser Mann bekehrt, bevor er heimgeht. Dann kam er zu mir und wollte Gebet. Ich hielt an jenem Abend eine sehr intellektuelle Predigt über Römer 8, über den Unterschied zwischen Fleisch und Geist. Das passte überhaupt nicht zu einem anschließenden Heilungsdienst, aber er bat mich um Gebet, was sollte ich machen? Ich holte mir ein Fläschchen Olivenöl und wir salbten ihn und er fing an, sich wie ein Flugzeug aufzuführen, das gleich abhebt. Er ruderte wie wild mit den Armen und schüttelte sich und bebte und wir traten einen Schritt zurück und schauten ihm zu. Was würde als nächstes geschehen, fragten wir uns. Das dauerte so 10 oder 20 Minuten, am Ende dieser Zeit war er offenbar vollständig geheilt. Er hatte unter anderem auch deshalb Gebet haben wollen, weil er eine Treppe hinuntergefallen war und sich den Arm verletzt hatte. Ich denke, dass er sogar eigentlich nur dafür Gebet hätte haben wollen. Am Ende dieser Zeit war sein verletzter Arm jedenfalls so gesund, dass er jeden einzelnen von uns, die im Kreis um ihn herumstanden, die Hand schüttelte, und es tat wirklich weh, als er mir die Hand gab. Er ging reihum und er kam zu einem jungen Mann, der schon etwas früher auf wunderbare Weise geheilt worden war. Er hieß James. Er streckte ihm die Hand hin, zog sie jedoch schnell wieder zurück und sagte, »Nein, Ihnen kann ich die Hand nicht geben, denn Sie sind ein Heuchler.« Der junge Mann wurde weiß wie die Wand. Aber es war korrekt gewesen. Das war nämlich ein Wort der Erkenntnis gewesen. Er hättet mir damals ein Wort der Erkenntnis auf einem silbernen Teller unter die Nase halten können und ich hätte nicht gewusst, was das ist. Dieser Mann, Mr. Poole, lebte froh weiter, solange wir in London waren, also etwa noch 8 weitere Jahre. Um unsere Veranstaltungen zu besuchen, musste man 5 Treppen hochgehen. Die Leute schnauften immer, als sie oben ankamen. Doch nach dieser Heilung sah ich Mr. Poole nie mehr normal gehen. Er war immer im flotten Trab unterwegs, die Treppe hinauf, die Treppe hinunter und raus auf die Straße. Er hatte eine Injektion mit etwas bekommen, das den Rest seines Lebens Wirkung zeigte. Ich jedoch hatte nie ein schwächeres Gefühl, Glauben zu haben, als ich es in diesem Augenblick gehabt hatte, als ich damals für ihn betete. Daran erkennt ihr, dass Glaube kein Gefühl ist. Wenn du dich zuversichtlich fühlst, dann kann es sein, dass du Glauben hast, oder aber auch nicht. Vergesst auch nicht, dass Glaube und Demut Hand in Hand gehen. Sobald du jemand bist, der auf alles eine Antwort hat, geht es mit deinem Glauben bergab. Möchtest du echten Glauben? Dann lass dir von Gott deine Nase in den Staub drücken. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist kein leeres Wort, das ist mir tatsächlich widerfahren, als ich 1943 in der Wüste war. Klagelieder 3, 25 folgende. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Ich war in der Armee und ich hatte es satt, in der Armee zu sein. Ich hasste jeden Moment dort. Doch der Herr gab mir diesen Vers. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er lege seinen Mund in den Staub. Vielleicht gibt es Hoffnung. Eines Nachts ging ich ins Freie hinaus und sagte: Gott, ich ertrage es nicht länger. Ich warf mich mit dem Gesicht in den Sand und legte meinen Mund buchstäblich in den Staub. Ich ging zurück, schlug meine Bibel auf und dann stieß ich auf diese Passage. Du weißt erst dann, wie real die Bibel ist, wenn du an den Punkt kommst, an dem du solche praktischen Erfahrungen machst. Zurück zu Hebräer 11,1. Der Glaube ist die Substanz von Dingen, auf die man hofft. Glaube ist eine Substanz, die Basis, die unter dem liegt, was du hoffst. Wenn du eine Basis des Glaubens hast, werden deine Hoffnungen wahr werden. Wenn deine Hoffnungen keine Basis des Glaubens haben, gibt es auch keine Garantie, dass sie erfüllt werden. Die einzige Garantie für eine erfüllte Hoffnung ist eine Basis des gegenwartsbezogenen Glaubens. Glaube ist in der Gegenwart, Hoffnung in der Zukunft. Und dann heißt es weiter, der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist ein Überführtsein, man könnte auch sagen eine Überzeugung. In unserer heutigen Welt gibt es nur sehr selten so etwas wie Leute mit einer festen Überzeugung. Die Menschen handeln mit allem und jedem, schließen alle möglichen Kompromisse, passen sich an und ändern sich ständig. Doch bei jemandem, der Glauben hat, ist das nicht so. Der Glaube ist eine Überzeugung. Ein Überzeugtsein. Mir gefällt dieses Wort. Die Welt respektiert einen Menschen mit echten Überzeugungen, auch wenn sie diesen nicht zustimmt, aber sie zollt ihm Anerkennung. Und es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Vergesst das nicht. Der Glaube bezieht sich auf das Unsichtbare. Darüber brauchen wir unbedingt Klarheit. Das ist ganz wichtig. Glaube ist in der Gegenwart, Hoffnung in der Zukunft. Mit dem Schauen treten wir mit dieser Welt in Beziehung. Mit dem Glauben treten wir mit der unsichtbaren Welt in Beziehung. Das sind die beiden grundlegenden Unterscheidungen, die in diesem Vers getroffen werden. Sehen wir uns die beiden Prinzipien an, die ich in der Studienhilfe vermerkt habe. Prinzip 1, P1. Glaube ist Gegenwart, Hoffnung ist Zukunft. Die Hoffnung hat keine feste Basis ohne den Glauben. Das ist nur Wunschdenken, von dem man in der Welt heute ja so viel findet. Prinzip 2, P2. Glaube bezieht sich auf das, was man nicht sieht. Das ist sehr, sehr wichtig und vergesst das bitte nicht. Es gibt noch eine Schriftstelle, in der das klar und deutlich rauskommt. Merkt euch Hebräer 11 ein und schlagt 2. Korinther 5, 7 auf. Dort heißt es, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Durch Glauben und nicht durch Schauen. Wenn es durch Glauben ist, dann ist es nicht durch Schauen. Wenn es durch Schauen ist, dann ist es nicht durch Glauben. Werft die beiden niemals in einen Topf. Ihr braucht keinen Glauben für das, was ihr seht. Ihr braucht nur Glauben für das, was ihr nicht sehen könnt. Es ist ein Grund, warum der Glaube etwas so Kostbares ist, nämlich weil er die einzig legitime Art und Weise ist, wie wir mit der unsichtbaren Welt in Beziehung treten können. Es gibt auch unerlaubte Arten und Weisen, nämlich den Okkultismus. Aber die einzige legitime Art und Weise, mit der unsichtbaren Welt in Beziehung zu treten, ist der Glaube. Weiter mit Hebräer 11,2. Glaube war der Schlüssel zu den Erfolgen der Heiligen des Alten Testaments. Sie waren von ihrer Persönlichkeit, ihren Leistungen, ihren Problemen und ihrer Herkunft her sehr verschieden, aber sie hatten eines gemeinsam: den Glauben. Es ist wichtig, das zu erkennen. Ich dachte einmal über die großen Christen nach, die mich im Laufe meines Lebens inspiriert haben. Ich bewundere beispielsweise Mary Slessor, über die man nur sehr selten etwas liest. Man nannte sie die weiße Königin von Calabar in Westafrika. Oder andere Leute wie Madame Guyon und noch viele andere Menschen. Ich sagte mir eines Tages, was haben diese so grundverschiedenen Menschen gemeinsam? Ich kam damals zu dem Fazit, dass sie alle wussten, wie man die Verheißungen Gottes in Anspruch nimmt. Das kann sich auf völlig verschiedene Lebensbereiche beziehen, die offenbar nichts miteinander zu tun haben, außer dieser einen Gemeinsamkeit. Ich denke, das wäre ein guter Punkt, um diese Lehreinheit abzuschließen. Ich möchte nur noch folgende Bemerkung lesen: Das trifft für alle erfolgreichen Diener Gottes zu und gilt für jedes Zeitalter. Wenn du als Christ erfolgreich sein möchtest, dann gibt es eine unveränderliche Bedingung dafür: Glaube. Versuch es nicht ohne Glauben. Wenn du keinen Glauben hast, dann versuch nicht ohne Glauben auszukommen. Bitte Gott darum. Wir könnten uns hier noch eine weitere großartige Schriftstelle ansehen, Römer 10,17, die sicher die meisten von euch kennen. Wörtlich im Englischen lautet sie: Also kommt der Glaube durch das Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Dieser Satz brachte mich aus dem Krankenhaus heraus. Der Glaube kommt. Wenn du keinen Glauben hast, dann musst du auch nicht ohne Glauben weiterleben. Er kommt durch das Hören des Wortes Gottes.